Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist so ein Privileg, zu euch sprechen zu dürfen. Für mich ist immer nach der Predigt vor der Predigt. Also wenn ich hier von der Bühne gehe, dann frage ich Gott schon, was hast du als nächstes für mich? Und ich sage ihm immer, lass mich was erleben, damit ich was erzählen kann. Und dieses Mal habe ich es fast ein bisschen bereut, weil ganz so dick habe ich es jetzt auch nicht mehr gewünscht. Aber gut, so ist es. Ich möchte euch heute zu Anfang gleich mal erstmal ein bisschen herausfordern. Und zwar glauben wir, dass wir einen Gott haben, der spricht. Und er spricht in der Sprache, die du verstehen kannst. Er spricht zu jedem von uns. Und jeder kann von uns kann lernen, Gott zu verstehen und auf ihn zu hören. Und zu mir spricht er ganz gern durch Träume. Ich denke, es ist ein bisschen der Grund, weil er halt weiß, dass ich schon eine Denkerin bin. Und wenn er zu mir auf anderen Wegen spricht, dann zerdenke ich das ganz gerne. Aber Träume kannst du schlecht. Die sind so, wie du sie träumst. Das hast du nicht in der Hand. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen herausfordern und euch einen Traum vorlesen, den ich mir aufgeschrieben habe. Den hatte ich vor ungefähr 3 Jahren. Die Schlacht. Heute Nacht war ich in einer Schlacht. Die Bösen, Orks, fiese, angsteinflößende, entstellte, unmenschliche Fratzen haben eine Stellung der Guten in weißem Gewand vom Wasser aus angegriffen. Es erinnert mich an Narnia, das Schloss Feeneden stand am Meer. Aber wir waren vorbereitet, hatten unter Wasser versteckt ein Tuch gespannt. Als sie uns mit Katapulten und Gesteinsbrocken attackierten, ließen wir das Tuch nach oben schnellen, fingen die Felsbrocken auf und konnten sie so für unsere Zwecke nutzen, um zu bauen. Sie haben es schnell begriffen und dann unsere Abwehr benutzt, um einen der ihren hinter unsere Reihen zu schleudern. Aber auch darauf waren wir vorbereitet. Bisher nicht ersichtlich war am Ende der Stoffbahn ein großer, schwerer Baumstamm befestigt, gegen den der Angreifer mit dem Kopf so schwungvoll rutschte, dass er bewusstlos wurde. Er war also sofort überwältigt. Und als einer von uns, ich, seine hässliche, leblose Fratze küsste, verwandelte sie sich sein Gesicht in ein menschliches. Wurde er einer von uns, befreit aus seinem Fluch? Als ich diesen Traum geträumt habe, das habe ich vergessen, vorne wegzunehmen. Es ist nicht sehr biblisch, aber man stellt sich ja immer vor, wenn man Träume von Gott hat, dass es ungefähr so ist. Du liegst in deinem Bett und alles ist rosarot und alles ist super. Aber tatsächlich geht's mir eigentlich oft, wenn ich träume. Falsche Richtung. Eher so. Jetzt wollte ich euch eigentlich den Traum vorlesen. Reihenfolge ein bisschen verpatzt, aber egal. Also so geht's mir dann oft. Und ich saß dann auch da und dachte mir, okay, irgendwie hat er ja schon ein gutes Ende, der Traum, aber was genau soll mir der jetzt sagen? Und was immer gut ist, ist, sich dann mit der Bibel hinzusetzen, zu suchen, Gott zu fragen. Und das habe ich über die Zeit der letzten 3 Jahre einfach immer wieder gemacht. Ich bin immer wieder zu Gott gegangen und habe gefragt, was heißt dieser Traum? Und vor ein paar Wochen hat er mir offenbart, was dieser Traum bedeutet. Und da möchte ich euch aber gerne noch vorher noch in was anderes mit hineinnehmen. Ich möchte das gerne ein bisschen zurückstellen und später auflösen. Ich möchte mit euch gerne hineingehen in Epheser 6. Dort lesen wir in den Versen 10 bis 18. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten, die über diese der Finsternis verfallene Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Es gibt eine unsichtbare Welt. Es steht in der Bibel geschrieben. Diese unsichtbare Welt ist die Realität, ob es uns gefällt oder nicht, ob wir uns damit wohlfühlen oder nicht und ob wir uns darüber trauen zu sprechen oder nicht. Es gibt sie. Ich meine, es gibt auch andere Dinge, die wir nicht sehen können, von denen wir aber glauben, dass es sie gibt. Atome zum Beispiel oder Viren, Magnetfelder, die kann ich mit meinem Körper nicht wahrnehmen. Ich kann sie sichtbar machen, indem ich irgendwas Magnetisches dahin streue, aber ich kann sie so nicht wahrnehmen. Ich glaube auch, dass es Emotionen gibt, wenn ich auch die Emotionen selber nicht sehen kann, die Auswirkungen vielleicht, aber die Emotionen selber kann ich nicht sehen. Radiowellen, Radioaktivität, den Wind, die Ewigkeit. Der menschliche Hörbereich endet ungefähr bei 20.000 Hertz. Hunde können bis zu ca. 65.000 Hertz wahrnehmen. Der graue Riffhai kann einen Tropfen Blut in einem Wasserbecken, das so groß ist wie 1000 Quadratmeter und 2 Meter tief, wahrnehmen. Das heißt, von 400 Meter Entfernung ungefähr merkt er noch einen Tropfen Blut. Das kann ich jetzt nicht. Wir haben einen Wahrnehmungsfilter. Das heißt, unser Gehirn konstruiert aus dem, was es wahrnehmen kann, ein Modell der Realität. Und was nicht in unser biologisches Raster passt, das bleibt für uns unsichtbar oder unhörbar, ist aber trotzdem Teil unserer Umgebung. Es gibt eine unsichtbare Welt, eine geistliche Welt. Es ist vielleicht teilweise eine bisschen unbequeme Wahrheit, es ist trotzdem die Wahrheit. Was aber ermutigend ist, diese Welt, die muss uns nicht ängstigen. Wir lesen weiter in Epheser 6, 13. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wörtlich zur ganzen Kampfausrüstung Gottes. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Oder wenn ihr alle nötigen Vorbereitungen getroffen habt, könnt ihr den Angriffen des Feindes standhalten. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Gott hält eine Rüstung bereit für uns. Er hat die Waffen, die wir brauchen, um zu bestehen. Und es ist dein und mein Job, diese Waffen zu ergreifen und diese Rüstung anzulegen. Dann werden wir gerüstet sein. Dann sind wir befähigt, uns dem entgegenzustellen. Und er gibt uns die Verheißung, dass wir erfolgreich sein werden und dass wir den Sieg davontragen werden. Weiter geht es. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Ich liebe dieses Gebet. Ich liebe es überhaupt, mit Bibelversen zu beten, weil du wahrer nicht beten kannst. Und das ist eins der 2 Gebete, die ich tatsächlich so ziemlich jeden Morgen bete. Das erste ist das Vaterunser und das zweite ist dieses Gebet hier aus Epheser 6, dass ich diese Waffenrüstung anlege. Gürtel der Wahrheit. Das bedeutet für mich, Herr, lass mich deine Schöpfung im Licht deiner Liebe sehen. Hilf mir, nur Wahrheit und Leben auszusprechen. Schenk mir Weisheit und Besonnenheit, Lügen zu erkennen und zu entwaffnen. Und füll mich mit deiner Wahrheit. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das bedeutet für mich, weil ich an Jesus glaube, bin ich gerecht gesprochen. Ich kann nichts tun, um mir diese Gerechtigkeit zu verdienen. Es ist Gottes Gnade. Ich kann aber auch nichts tun, um diese Gerechtigkeit zu verlieren, sofern ich bußfertig zu Jesus gehe und meine Sünden ihm hinlege, seine Vergebung in Empfang nehme, dann bin ich gerecht gesprochen vom Herrn. Die Schuhe, das Schuhwerk der Bereitschaft, das bedeutet für mich, schenk mir die Gelegenheit, Menschen von dir zu erzählen. Ich will niemanden überreden, an dich zu glauben. Gib mir einfach Weisheit, in dem Moment ein gutes Wort zu haben für die Person und bereite ihr Herz vor. Weiter heißt es in Vers 16, in allen Situationen ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Ich mag diese Zeichnung hier total gerne, weil ich die so knuffig finde und einleuchtend und man kann sich so gut merken, wie es aussieht. Dieser Schild ist allerdings nicht so gut getroffen, der sah tatsächlich eher so aus. Der war ziemlich groß und ihr seht, man kann sich da fast komplett dahinter verbergen. Der Kopf schaut noch raus, der hat aber ja einen Helm auf. Und selbst wenn er höher gehalten wird oder man nicht geduckt ist, hatten die Römer damals auch Schilde an den Schienbeinen. Das heißt, den verletzlichen Teil konnten sie dahinter verbergen, hinter diesem Schild. Außerdem war der gerundet. Seht ihr hier auch ganz gut, der war gerundet. Das heißt, wenn einer angegriffen hat und da drauf einen Hieb gemacht hat oder mit einem Schwert oder einem Pfeil, das ist zeitlich abgerutscht. Der musste nicht an dieser Hand diesen vollen Stoß abfangen, als wenn der Schild gerade gewesen wäre, sondern es ist zur Seite abgewichen. Und ich finde auch die Stelle mit den Brandpfeilen hier sehr interessant, denn damals wurden Brandpfeile geschossen, die waren mit brennbaren Materialien umwickelt, in Pech, Öl oder Schwefel getaucht und kurz vorm Abschießen angezündet. Das hat man eingesetzt vor allem bei der Belagerung, um das Gegenüber in Brand zu setzen. Und es hatte natürlich auch eine psychologische Wirkung. Das hat ziemlich Panik verbreitet und Schrecken. Dieses Schild, das man Scutum auch nennt, war mit feuchter Tierhaut überzogen. Die haben das vor dem Kampf in Wasser getaucht, damit es nass ist, damit dieses Feuer, dieses Holzschild, das dahinter war, nicht in Brand setzen konnte. Und es hat natürlich schon auch eine sehr metaphorische Wirkung an dieser Stelle in der Bibel. Denn das Schild des Glaubens ist eine Abwehr vor geistlichen Angriffen, vor Zweifel oder vor Versuchungen, die den Glauben zerstören sollen. Wenn ich morgens im Bett liege und diese Stelle ausbete, dann sage ich damit, ich nehme zur Hand den Schild des Glaubens. Gott, ich vertraue dir. Ich glaube an dich. Ich weiß, dass du gut bist. Und ich vertraue deinem Wort. Egal was ist, ich halte meine Hände dir zum Lob erhoben. Weiter geht es in Vers 17. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Wenn ich an den Helm denke, dann heißt es für mich, mein Glaube an Jesus und das, was er für uns getan hat, genügt, um bei unserem Vater in der Ewigkeit anzukommen. Mehr braucht es nicht. Ich bin errettet. Ich habe auf den Helm des Heils. Ich bin errettet durch meinen Glauben an Jesus Christus. Er hat die Versöhnung erwirkt. Durch ihn bin ich frei und erlöst und gerettet. Nichts und niemand kann mich von Gottes Liebe trennen. Und das Schwert ist, wie es hier steht, das Wort Gottes. Und ich vertraue am Morgen darauf, dass der Heilige Geist mich an die Bibelstellen erinnern wird, die ich an dem Tag brauchen werde. Er ist mein Ratgeber und er sagt mir, was ich sprechen soll. Wenn ich das jeden Morgen bete, ist alles geritzt, oder? Kann nichts mehr schiefgehen. Oder? Möchtest du meinen, und schön wär's? Aber so ist es nicht. Es gab schon viele Momente in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, ich kann diesen Schild nicht mehr halten. Der Feind trommelt da so drauf ein. Ich werde immer weiter zurückgedrängt und kauere schon irgendwo in der Ecke und der trommelt immer weiter und hört nicht auf, weil er merkt, das funktioniert. Und ich liege darunter und ich kann nicht mehr. Doch auch hier gibt uns der Herr einen Schlüssel. In Vers 18 geht's weiter. Wendet euch beim Anlegen der Rüstung vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wenn ich am Boden lieg und selber nicht mehr kann, dann bitte ich Geschwister im Glauben für mich zu beten, weil ich am Ende meiner Fahnenstange angekommen bin. Und ich weiß zwar, Gott ist immer noch in Kontrolle und er ist immer noch gut. Aber genau dafür hat er uns auch Geschwister im Glauben gegeben. Ich würde euch gerne ein bisschen diese unsichtbare Welt sichtbar machen. Ungefähr so wie in einem guten Krimi oder in so einem guten Film, wo du irgendeinen Schatz in der Mitte des Raums hast und der ist mit Laserdingern irgendwie gesichert und du darfst ihn nicht berühren, sonst löst du den Alarm aus. Und die haben doch dann immer so ein Spray in der Tasche und dann sieht man plötzlich diese Laserdinger. Und das würde ich gerne mit euch ausprobieren. Und dazu bräuchte ich jetzt bitte einen Freiwilligen. Hier ist noch niemand geköpft worden. Danke. Großer Applaus für die Chrissy. Okay. Du darfst dich jetzt mal in der Mitte der Bühne so ungefähr platzieren. Und deine Arme Gott zum Lob erheben. Du lobst Gott. Und preis Gott. So wie wir das Leben gehen sollten, gell? Also nicht nur hier am Sonntag im Gottesdienst, sondern eigentlich das ganze Leben. Geht's gut? Schon noch, oder? Noch, ja. Okay. Also, bisschen gepumpt vorher, damit es besser geht. Ja, okay, gut. Ja, du gehst hier raus am Sonntag beschwingt, gehst nach Hause und denkst dir, ja, mir kann keiner was, Gott ist für mich. Und dann kommt das Leben. Und dann kommt vielleicht Anklage. Ich kann euch da jetzt mal ein bisschen aus meinem Nähkästchen erzählen. Du predigst über Gedankengebäude und dass man einfach alles Jesus abgeben soll. Das schaffst du ja selber nicht. Du bist eine Heuchlerin. Anklage. Dann kommt vielleicht noch Schuld dazu. Du baust irgendeinen Mist. Wolltest du vielleicht doch gar nicht. Trotzdem hast du einen Fehler gemacht. Und das nagt an mir. Um mir selbst zu vergeben oder sich selbst zu vergeben, ist ja oft gar keine so leichte Übung. Und das Gemeine ist, Schuld hat eigentlich einen doppelten Charakter, weil da kommt dann ganz gerne noch, kannst du noch? Scham dazu. Keiner darf es nämlich wissen. Darf ich dich bekleben? Das geht schon, ja. Darf ich?
Ja, ja.
Dann kommt vielleicht noch Scham dazu. Ja, deswegen habe ich gefragt, ob ich dich bekleben darf. Okay. Chris, ich bin leider noch nicht fertig. Ich habe hier noch was. Dann kommt vielleicht noch Krankheit dazu. Geht's noch? Ich werde mich ein bisschen beeilen, okay? Warum lässt Gott das zu? Warum heilt er mich nicht? Warum erhört er meine Gebete nicht? Warum macht er nicht das, was ich will? Krankheit. Für diesen Stein hat leider das Täschchen nicht gereicht. Ich lege ihn dir aber jetzt mal zu Füßen, okay? Geht's noch? Okay. Unrecht. Jemand ist an mir schuldig geworden. Jemand hat mich verletzt. Was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich jetzt damit um? Wie mache ich jetzt weiter? Kennt ihr das, wenn die Gedanken kreisen und kreisen und kreisen und du kommst da nicht mehr raus? Unrecht. So. Schwer, oder? Ich brauche bitte noch zwei Helfer. Schnell, die kann nicht mehr, die gute Frau. Du darfst dich setzen. Du darfst dich setzen. Und ihr dürft die Arme hochhalten. Na, höher muss nicht, nur hoch. Okay, cool, oder? Besser? Aber können wir es jetzt so lassen, oder wie? Können wir es jetzt schon so lassen? Okay. Beta, was macht ihr, Geschwister im Glauben? Ihr haltet ihr die Hände hoch. Konkret? Wir schmeißen das im Müll, oder? Ja. Weg damit. Danke, Jesus, dass du es getragen hast. Danke, Jesus, dass du uns freigesprochen hast. Wow. Danke, Jesus. Hey, Arme hochhalten. Ich habe nichts von runterlassen gesagt. Unsere Geschwister im Glauben, die helfen uns dabei, den Müll einzusammeln und dahin zu bringen, wo er hingehört. Ans Kreuz. Es geht aber noch weiter. Ich habe hier noch was. Wir haben ja hier einen schönen Waffenschrank. Okay. Ich habe es jetzt schon weggeschmissen, aber allem dem, was wir da hatten, habe ich noch was entgegenzusetzen. Das war jetzt nicht der Plan. Der Anklage. Ich bin gerecht durch meinen Glauben. Römer 3, Vers 24 und 25. Gott erklärt uns für gerecht. Seine Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Jesus hat das Sühneopfer schon gebracht. Sein Blut ist meine Sühne gewesen. Und sie kommt mir zugute, indem ich daran glaube. Was war das Zweite? Wer weiß es noch? Schuld. Schuld, wenn ich was falsch gemacht habe. 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Mein Waffenschrank war leider zu klein, aber mehr habe ich nicht ins Auto gebracht. Ich gehe mal kurz in den Thronsaal Gottes, bin gleich wieder da. Vielen Dank an der Stelle, Rolf, für deine Hilfe. So, jetzt hoffe ich, ich habe hier nichts verheddert. Scham. 1. Mose 3, Vers 21. Als Adam und Eva sich schämten, weil sie nackt waren, hat Gott sie mit Tierfellen bekleidet, so wie Jesus mit seinem Blut unsere Schuld zudeckt. Krankheit. Hiob 19, Vers 25. Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Amen. Auch in Krankheit, auch in schweren Zeiten, auch im dunklen Tal vertrauen wir darauf, dass Gott da ist. Auch in der Dunkelheit halten wir fest am Glauben. Und es ist immer hilfreich, wenn man ein Umfeld hat, das echtes Mitgefühl zeigen kann. Dass das Schweigen, den Schmerz, die Trauer, die Wut und das Klagen mit aushält. Man muss nicht immer was dazu sagen. Schulter hinhalten und weinen lassen ist manchmal genau das Richtige. Mir wurde Unrecht getan. Jeremia 23, Vers 6. Ich liebe diesen Namen Gottes. Yahweh Tzidkenu. Der Herr ist meine Gerechtigkeit. Ich finde, ihr könntet dafür immer so stehen bleiben. Ich find's herrlich. Vielen Dank für eure Hilfe. Ihr seid entlassen. Dankeschön. Lasst sie einfach hier. Sway. Dieses Bild an sich ist nicht meine Idee. Ihr könnt es nachlesen in 2. Mose 17. Da wurden die Israeliten angegriffen von den Amalekitern. Und Mose hat Josua in die Schlacht geschickt und ist selbst mit Aaron und mit Hur auf den Berg gestiegen und hat genau das da gemacht. Er hat Gott gepriesen und hat gesagt, du bist stärker, so wie wir es heute Morgen auch gesungen haben. Und solange er die Hände erhoben hatte, waren die Israeliten im Vorteil. Aber sobald sie ihm zu schwer wurden und sie ihm runtergegangen sind, waren sie nicht mehr im Vorteil. Und es sah so aus, als ob die Amalekiter sie überwinden würden. Und dann haben sie eben das gemacht, haben ihn hingesetzt und haben ihm die Arme hochgehalten. Und ich denke, dass es ein Bild ist, genau dafür, dass wir unsere Geschwister im Glauben unterstützen und mit schützen. Und ich denke, dass dieses Bild auch anwendbar ist für unsere Kinder, unsere Enkel, unsere Nichten und Neffen. Im Psalm 127 heißt es, Kinder sind wie scharfe Pfeile in der Hand eines Kriegers. Da ist es doch nicht verwunderlich, dass der Feind keinen Bogen um sie macht, oder? Und dass er da reinpreschen will. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange es her ist, da hatte ich mal ein Bild von mir selber, von einer Szene, die wirklich so passiert ist in meinem Leben. Da war ich Anfang 20 und kannte Gott noch nicht. Und ich habe mich selber durch Verzweiflung und durch Leichtsinnigkeit in eine Situation gebracht, die sehr böse hätte enden können. Und das war mir damals eigentlich schon bewusst und ich war einfach nur froh, dass nichts passiert war. Und vor ein paar Monaten hatte ich dann so ein Bild von genau dieser Situation und ich habe einen Engel an meiner Seite stehen sehen. Und da waren viele Menschen und am außenrum standen dicht gedrängt ganz viele Engel. Meiner stand neben mir und ich wusste, es waren die Gebete meiner Oma, die ihn freigesetzt hatten, mich zu bewahren. Und die anderen Engel standen außen rum und mussten zusehen, weil niemand für die anderen gebetet hat. Neulich hat jemand aus einer Tochtergeneration gesagt, da wo ihr gekniet und gebetet habt, da können wir laufen. Lasst uns beten für unsere Gemeindekinder. wie passt jetzt mein Traum vom Anfang der Predigt hier rein? Wisst ihr, so ein Schild ist eine super Sache, wenn die Waffe auf den Schild trifft. Das Problem ist nur, was ist, wenn der Stachel schon unter der Rüstung steckt? Eine alte Verletzung, eine alte Wunde, die nie ganz ausgeheilt ist. Es braucht nur einen blöden Treffer und schon liegst du am Boden und krümmst dich vor Schmerzen. Und so ging es mir vor kurzem. Das gab ein Gespräch und es hat genau das in mir ausgelöst. Und ich konnte den Schild nicht mehr halten, weil mit diesem Schmerz es einfach nicht ging. Und dieser Schmerz kam aus einer Zeit, als ich in jungen Jahren noch war. Und damals habe ich das nicht ausgehalten und habe deshalb, und so ist es mir vor ein paar Wochen bewusst geworden, mein damaliges kindlich-jugendliches Ich selber begraben. Mir hat später mal jemand gesagt, du bist damals viel zu schnell erwachsen geworden und genau das ist passiert, weil es so einfach nicht auszuhalten war. Es ging einfach nicht. Und das ist das, was mir Gott vor ein paar Wochen offenbart hat, dass genau das diesen Traum angesprochen hat. Der Feind hat mich attackiert mit Steinen und Felsen, die konnte ich abwehren. Alles, was wir hier so hatten an Beispielen. Das war übrigens keine endliche Liste, also da gibt's noch sehr viel mehr. Das waren nur die 5, die ich ausgesucht habe. Wir wollen ja hier nicht morgen noch sitzen. Und diese Steine lässt Gott auch zu, dass sie auf uns geworfen werden. Weil es uns formt, weil es unsere Herzen formt und weil wir daran wachsen, im Glauben und im Vertrauen auf Gott. Und das ist dieses Tuch. Ich war vorbereitet, ich habe gebetet und ich bin da durchgegangen durch diese Situationen und konnte mit diesen Felsbrocken weiterbauen am Reich Gottes. Und dann kam Gottes ultimative Waffe, dieser Feind, der hinter meine Linien geschleudert wurde. Und das ist genau das, was da immer passiert ist, wenn ich in Situationen gekommen bin, die getriggert haben, was damals diese Verletzung, die noch nicht ausgeheilt war. Und wenn er das angepiekst hat, das ging immer sehr schnell, dass ich dann am Boden lag. Und ich habe dann verstanden, dass dieser Traum dazu da war, mir zu sagen, du wirst geheilt werden. Du wirst diesen bitteren Schmerz, diese bittere Wurzel, für die du selber nichts kannst, loslassen können. Wer war jetzt dieser Feind, der hinter meine Linien gekommen ist? Ich habe ihn geküsst und es wurde ein menschliches Wesen. Mir hat auch in dieser ganzen Geschichte vor kurzem jemand etwas in die Hand gedrückt und darauf stand Talita Kum. Und in dem Moment hat es mich wie ein Blitz getroffen, weil ich einfach sofort wusste, was Gott mir damit sagen will. Talita Kum sind die Worte, die Jesus zu einem Mädchen spricht, das in der Bibel genau in dem Alter war, aus der bei mir diese Verletzung rührt. Und dieses Mädchen war gestorben und Jesus hat zu ihr gesprochen, Talita Kum, Mädchen, ich befehle dir, steh auf, und hat sie so zum Leben erweckt. Und ich wusste, das ist das, was der Traum heißt. Er hilft mir, jetzt wieder eins zu werden, das anzunehmen, diesen Schmerz zu heilen. Um einfach dann heil zu sein. In dieser Zeit auch. Es war wirklich, also ich hatte diese ganzen Zusagen und Verheißungen und trotzdem ging es mir schlecht. Ich habe es nicht gefühlt, was Gott mir dazu gesprochen hat, über Wochen hinweg. Ich habe es nicht gefühlt. Und es war immer wieder so, dass ich gesagt habe, Herr, ich kann mein Schild nicht mehr halten, halte du mein Schild hoch. Und er hat es wirklich gemacht. Er hat mir immer wieder diese Situationen geschenkt. Er hat mir auch gezeigt in Apostelgeschichte 12, als Petrus in Ketten schläft, an 2 Soldaten gefesselt und eigentlich auf seine Hinrichtung wartet. Und dann kommt ein Engel zu ihm und steht da auf einmal, es ist hell in dem Raum und die Ketten fallen ab und er führt den nach draußen am 1. Wachposten vorbei, am 2. Wachposten vorbei. Und Petrus denkt eigentlich, er hat da eine Vision. Und erst als er durch das Eisentor hinausspaziert, das geht auf einmal auf und er spaziert raus und steht draußen und auf einmal ist der Engel weg und dann checkt er erst, dass das jetzt die Wahrheit war. Und Gott hat mir diese Bibelstelle gezeigt und hat mir gesagt, du denkst, du sitzt immer noch in diesem Gefängnis und in diesem dunklen Loch. Aber deine Befreiung ist keine Vision. Es ist nicht die Zukunft. Es ist die Wahrheit. Es ist die Realität. Trotzdem. trotzdem habe ich es immer noch nicht gefühlt. Mir ging es immer noch jeden Morgen so schlecht. Und es war auch in der Arbeit nicht so gut gelaufen. Also das kommt ja dann meistens alles immer ganz gut zusammen. Wenn es dick kommt, dann gleich richtig. Und eines Morgens gehe ich in die Arbeit und reiß mich noch irgendwie so zusammen. Und dann höre ich auf einmal so, zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden. Und ich so, das hier ist meine Arbeit. Wo wäre das hier bitte, heiliger Boden? Und der Herr sagt zu mir, denkst du etwa, dass ich hier nicht bin? Und ich habe meine Schuhe ausgezogen. Ich könnte noch weiter erzählen, es gab noch mehr. Aber wir gehen jetzt einfach mal weiter. In diesem Zuge hat mir jemand, den ich sehr schätze, einen Zettel in die Hand gedrückt. Da stand drauf, der gesunde Vergebungsprozess. Und in dem Moment, als ich diesen Zettel kriege, dachte ich mir so, ernsthaft jetzt, schon so aufgemacht, schon so aufgebetet, ich mag nicht mehr. Und gleichzeitig wusste ich aber, dass es nochmal nötig war, dass es dieser letzte Schritt irgendwie war. Und zugleich habe ich an die Hand bekommen, das Lied, der Sieg gehört dir allein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wir werden es nachher noch singen. Und die Person hat zu mir gesagt, sing dieses Lied diese Woche rauf und runter und proklamier es über dein Leben. Ich bin nach Hause gegangen. Ich habe mich hingesetzt, wider Willen, und habe diesen gesunden Vergebungsprozess durchgemacht. Den möchte ich euch nicht vorenthalten, weil es bei mir wirklich ein Schlüssel war. Ich habe schriftlich gemacht auf Ratschlag der Person und ich würde es euch auch empfehlen. Schreibt eine Anklageliste schriftlich. Und dann schreibst du auf, das hast du mir angetan, so bist du an mir schuldig geworden. Und ich dachte beim ersten Blick, das ist doch dasselbe, aber es ist schon ein kleiner Unterschied. Probiert es einfach aus und lasst euch drauf ein. Der nächste Punkt, das hat es mich gekostet. Das sind meine Verletzungen. Der nächste Punkt, dort bin ich selbst schuldig geworden. Das ist echt ein bisschen schwierig. Im ersten Moment dachte ich auch so, aber ich bin doch hier das Opfer. Aber es ist nicht immer so. Also alleine schon, wenn du schuldig wirst, indem du dadurch schlechte Gedanken über dich selber hast, auch nicht okay. Oder indem du vielleicht jemanden nicht mehr geehrt hast in dem Maß, in dem ihm Ehre zugestanden hätte. Schlecht gedacht, schlecht gesprochen, anstatt zu segnen. Der nächste Schritt, und ich habe es aufgeschrieben und laut ausgesprochen. Ich bin bereit, das Recht auf Entschuldigung loszulassen. Ich bin bereit, das Recht auf Wiedergutmachung loszulassen. Ich bin bereit, das Recht auf Verstandenwerden loszulassen. Ich bin bereit, das Recht auf ein Schuldeingeständnis loszulassen. Und das war für mich die totale Änderung in diesem ganzen Prozess. Ich möchte es von oben her nochmal sagen, die Anklageliste. Jesus ist nicht gekommen, um Schuld zu entschuldigen. Er ist gekommen, um Schuld zu vergeben. Wir dürfen und wir müssen es beim Namen nennen, was Sünde ist, und es ist Sünde. Punkt. Und egal, was dir angetan wurde, egal, wo jemand an dir schuldig geworden ist, vielleicht sagst du, ah ja, es war schon schlimm und eigentlich will ich schon, dass dem irgendwie auch sowas widerfährt. Ah ja, aber die Todesstrafe hat er vielleicht nicht verdient. Gott sieht es anders. Und Gott hat seinen Sohn geopfert, der die Todesstrafe auf sich genommen hat. Und dadurch wird nicht nur der andere frei, sondern du wirst frei. Denn wenn du festhältst an dem, was dir angetan wurde, da wirst auch du drunter leiden. Und wenn du es loslässt und aussprichst, ich bin bereit, das Recht auf Entschuldigung, Wiedergutmachung, verstanden werden und Schuldeingeständnis loszulassen, es wird was verändern. Ich spreche dich, also denjenigen, der an dir schuldig geworden ist, in Jesu Namen von deiner Schuld frei und segne dich. Der Teil in Klammern hängt ein bisschen davon ab, wer es war. Vielleicht ist es ja irgendwas, du hast gar keinen Bezug mehr zu der Person. Es war eine einmalige Sache, du siehst den nie wieder. Aber oft sind es ja doch Menschen, mit denen wir in Beziehung sind, wo die Verletzung am tiefsten ist. Und dann füge einfach gerne noch dazu. Ich segne dich und begegne dir in Liebe und Zuneigung. Danke, Jesus, dass du mir auch meine Schuld vergibst. Und ich vergebe auch mir selber, wo ich schuldig geworden bin. Danke, Jesus, dass du den Preis bezahlt hast, dass du mich freigesprochen hast und dass du mich jetzt von meiner Verletzung heilst. Ich war erstaunt, wie viele Seiten ich zusammengebracht habe, aber ich hatte noch nie ein Problem mit dem Schreiben. Und ich dachte mir, jetzt ist es erledigt, ein für alle Mal. Und dann dachte ich mir, das muss ich loswerden. Und ich hab's verbrannt. Ich hab's verbrannt. Und das war für mich so, dass Gott, ich geb's dir. Und als ich dann die Asche gesehen habe, musste ich so denken an dieses Lied, das an mich herangetragen wurde. Der Sieg gehört dir allein. Und als ich dann die Asche hier gesehen habe, hatte ich wirklich so dieses, ich sehe den Staub und die Asche und du Schönheit und Segen. Ich bin frei in Jesu Namen, er hat den Preis bezahlt. Und genau dieses Lied möchte ich gern jetzt nochmal mit euch singen. Weil ich ziemlich sicher bin, dass es in jedem von unseren Leben irgendetwas gibt, was der Feind auf uns schmeißen kann mit einem Katapult und was uns einfach so triggert, dass es gar nicht viel sonst drumherum braucht und wir gehen auf die Knie und auf zu Boden und können die Arme nicht mehr hochhalten, weil es einfach nur noch wehtut. Und ich möchte euch einladen, dieses Lied mitzusingen. Wenn ich nichts anderes als Kampf sehe, kannst du den Sieg sehen. Wenn ich von mir nur den Berg sehe, siehst du ihn schon versetzt. Wenn ich durchs finstere Tal gehe, dann wirst du mitgehen. Ich sehe den Staub und die Asche, du Schönheit und Segen. Sehe ich von mir nur ein Kreuz, siehst du schon das leere Grab. Und ich lade euch ein, es einfach zu singen und zu meinen. Ich lade euch ein, wenn du dich darauf einlassen möchtest, das liegt bei dir, Gott zu fragen, was diese ultimative Geheimwaffe ist. Mit der du einfach super schnell in die Knie gezwungen bist. Wenn du das möchtest, dann frag ihn, Herr, gibt's da was? Zeig es mir. Und dann lass es los. Und ich habe euch noch diese Fähnchen mitgebracht. Ich habe mich versucht, Hebräisch zu schreiben. Ihr dürft selbst urteilen, wie gut oder schlecht es mir gelungen ist. Ich liebe diesen Namen Gottes. Der kommt aus 2. Mose 17. Yahweh Nissi. Der Herr ist mein Feldzeichen, der Herr ist mein Banner. Und ich lade euch ein, während des Liedes die Hände hochzuhalten und euch dessen bewusst zu werden. Und das Fähnchen habe ich gemacht, damit ihr die Woche an mich denkt. Und an den Herrn vor allem, Yahweh Nissi. Steckt euch in den Blumenkasten, an der Spüle oder ins Badezimmer, ins Auto, wo auch immer. Und denkt dran, egal welche Umstände gerade rühren, der Herr kämpft für mich. Amen.